Der Bibeltext, der heute in vielen Kirchen gepredigt wird, steht im Matthäusevangelium im Kapitel 4 und ich lese daraus die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Wenn ihr euch dieses Bild anschaut, seid ihr vielleicht ein bisschen irritiert, denn scheinbar hat es gar nichts zu tun mit dem Predigttext, den ich gerade vorgelesen habe. Wenn ihr den Titel dieses Bildes nennen solltet, würdet ihr wahrscheinlich nicht lange brauchen, um auf ungefähr den richtigen Gedanken zu kommen. Dieses Bild des niederländischen Malers Gerrit van Honthorst heißt »Christus vor dem hohen Priester«. Christus vor dem hohen Priester, das wäre ja ein Thema, das eher zum Ende der Passionszeit gehört. Also dann, wenn Jesus tatsächlich seine Leidensgeschichte, wenn sie wirklich begonnen hat, wenn er vom hohen Priester, vom hohen Rat steht, eher Ende der Passionszeit als Anfang. Und am Anfang sind wir ja heute erst mit dem ersten Sonntag in der Passionszeit. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Bild und dem Bibeltext von der Versuchung Jesu durch den Teufel. Und diesen Zusammenhang werden wir gleich noch sehen. Erst einmal möchte ich aber das Bild ein bisschen beschreiben. Und ihr schaut es euch an, könnt es auch noch weiter während der ganzen Predigt sehen. Wir sehen da Jesus stehen in demütiger Haltung vor seinem Ankläger. Seine Schultern hängen, das Obergewand ist verrutscht. Man kann sich denken, dass da vorher schon etwas passiert ist. Seine Hände sind gefesselt über Kreuz. Geduldig hört er sich die Anklage an. Der hohe Priester sitzt an einem Tisch vor einem aufgeschlagenen Buch. Seine rechte Körperhälfte ist weit von Jesus abgewandt. Die linke, besonders durch den aufgestützten Ellenbogen und durch den drohend erhobenen Zeigefinger, ist gegen Jesus gewandt. Die beiden schauen sich intensiv in die Augen. Eine helle Kerze in der Bildmitte wirft auf die beiden Figuren ein ganz unterschiedliches Licht. Während das Gesicht von Jesus durch dieses Licht sanft und freundlich aussieht, zeichnet es bei dem hohen Priester scharfe Züge. Seine Backenknochen treten hervor, die Wangen und die Augen liegen dagegen tief eingefallen. Tief eingegraben sind auch die Stirnfalten. Und besonders hart lässt das Licht die Kanten der linken Hand mit dem erhobenen Zeigefinger hervortreten. All das unterstreicht die drohende Frage des Priesters. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist. Aber die Frage ist gar nicht ernst gemeint, denn es ist schon längst beschlossene Sache für diesen Mann, dass Jesus sterben soll. Der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski hat sich von diesem Bild anregen lassen zu seiner Parabel vom Großinquisitor. Das ist eine ganz beklemmende Geschichte, die die Versuchung Jesu und die Frage, wer dieser Jesus eigentlich ist, noch einmal neu aufrollt. Ich werde jetzt einiges zitieren aus dieser Parabel von Fjodor Dostojewski, Parabel vom Großinquisitor. Die Parabel spielt im spanischen Sevilla im 16. Jahrhundert. Die Stadt wird beherrscht vom grausamen 90 Jahre alten Kardinal und Großinquisitor. Der hat soeben 100 Ketzer öffentlich hinrichten lassen, als Jesus auf dem Marktplatz dieser Stadt erscheint. In seiner unermesslichen Barmherzigkeit will er noch einmal in derselben Menschengestalt, in der er vor 15 Jahrhunderten, 33 Jahre unter den Menschen erschienen war, wandeln. Unmerklich tritt er auf und siehe, alle erkennen ihn. Jesus tut ein Wunder. Er erweckt ein totes 7-jähriges Mädchen. Die Menschen huldigen ihm voller Dankbarkeit. Aber gerade in dem Moment tritt der Kardinal auf. Dessen Gesicht verfinstert sich, als er sieht, was geschehen ist. Und seine Macht ist so groß, dass er Jesus verhaften lässt. Die Menge, die noch eben Jesus zugejubelt hat, weicht vor dem Inquisitor erschrocken zurück. Er lässt Jesus in einen Kerker werfen. In der Nacht tritt er allein in die Zelle, blickt Jesus lange schweigend an, stellt schließlich die Leuchte auf den Tisch und fragt: Bist du es? Jesus antwortet nicht. Es ist auch nicht nötig. Der Kardinal weiß, mit wem er es zu tun hat. Er selbst will reden. Er will sich endlich aussprechen und das sagen, worüber er seit fast 100 Jahren geschwiegen hat. Höhnisch lässt er Jesus wissen, es hat uns viel gekostet, aber wir haben die Aufgabe schließlich in deinem Namen vollendet. Anderthalb Jahrtausende haben wir benötigt, bis wir deine Freiheit überwunden hatten. Du glaubst es nicht? Du blickst mich nur milde und sanft an? Höre, jetzt erst sind die Menschen davon überzeugt, vollkommen frei zu sein. Sie sind frei, seit sie uns gehorsam und unterwürfig ihre Freiheit zu Füßen gelegt haben. Und dann erinnert der Großinquisitor Jesus an seine Versuchung in der Wüste. Der Kardinal und Inquisitor ist überzeugt, der Versucher hatte die richtigen Fragen, die wirklich grundlegenden Fragen gestellt. Aber die Antworten Jesu waren allesamt falsch. Du konntest die Leiden der Menschen beenden. Nun suchen sie uns. Sie werden uns anflehen, sättigt uns. Denn kein Wissen gibt ihnen Brot und darum werden sie uns ihre Freiheit vor die Füße legen und bitten, knechtet uns, aber macht uns satt. Du versprachst ihnen himmlisches Brot, aber ich frage dich, kann dieses Brot sich in den Augen der Schwachen mit dem irdischen Brot messen? Du verschmähtest den einzig wirksamen Vorschlag, der alle gezwungen hätte, sich dir widerspruchlos zu beugen. Das irdische Brot verschmähtest du um des himmlischen Willen. Statt dir die menschliche Freiheit zu unterwerfen, hast du sie vervielfacht. Als der furchtbare und wissende Geist dich auf die Zinne des Tempels führte und zu dir sprach, wenn du wissen willst, ob du Gottes Sohn bist, stürz dich hinab, da wiesest du die Versuchung von dir. Ja, du wusstest, deine Tat würde in den Schriften aufbewahrt werden und hofftest, der Mensch würde dir folgen, in Gott bleiben und des Wunders nicht bedürfen. Wusstest du nicht, dass er, wenn er das Wunder verwirft, auch Gott verwirft, weil er nicht so sehr Gott sucht als das Wunder? Und weil er nicht ohne Wunder zu leben vermag, wird er sich Wunder verschaffen und an Zauber glauben und an Hexerei. Warum stiegst du nicht vom Kreuz herab, als die Menge dir voll Hohn und Spott zurief, steige herab und wir glauben dir? Du stiegst nicht herab, denn du wolltest den Menschen nicht durch Wunder versklaven. Du sehntest dich nach Liebe, nicht nach erzwungener Gefolgschaft. Anderthalb Jahrtausende sind seither vergangen. Sieh sie dir an und frag dich selbst, wen hast du zu dir emporgehoben? Wir haben deine Tat verbessert und sie auf dem Wunder, dem Geheimnis und der Autorität aufgebaut. Und die Menschen freuten sich, dass sie wieder eine Herde sein durften und dass von ihrem Herzen endlich die furchtbare Last deines Geschenks genommen wurde. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Hättest du die Gabe des mächtigen Geistes angenommen, du wärest die Kraft geworden, vor der er sich beugt. Hättest du den Purpur und das Schwert der Herrschaft angenommen, deine Herrschaft hätte der Welt den Frieden gebracht. Denn wahrlich, wer sollte über die Menschen herrschen, wenn nicht jene, in deren Händen ihr Brot und ihr Gewissen liegen? Bei uns jedoch werden alle glücklich sein. Wir werden sie davon überzeugen, dass sie nur dann frei sind, wenn sie sich uns unterwerfen. Schließlich endet der Großinquisitor seine Abrechnung mit Jesus. Verurteile uns, wenn du es kannst und wagst. Wisse, ich habe keine Angst vor dir. Was ich dir sage, wird geschehen. Alles wird in Erfüllung gehen und unser Reich wird erstehen. Und ich sage dir, morgen noch wirst du sehen, wie die gehorsame Herde auf meinen Wink zu deinem Scheiterhaufen stürzt, um das Feuer zu schüren. Denn auf den Scheiterhaufen bringe ich dich, weil du gekommen bist, uns zu stören. Wenn einer den Scheiterhaufen verdient hat, bist du es. Morgen werde ich dich verbrennen. Der Inquisitor verstummt und wartet auf die Erwiderung des Gefangenen. Das Schweigen lastet schwer auf ihm. Er hat gesehen, wie tief und still der Gefangene ihm in die Augen blickte, offenbar ohne etwas entgegnen zu wollen. Der Greis aber will, dass er ihm antwortet, und wäre es auch etwas Bitteres, Furchtbares. Doch siehe, Jesus nähert sich schweigend dem Greise und küsst ihn leise auf die blutleeren 90-jährigen Lippen. Das ist seine ganze Antwort. Sie lässt den greisen Mann zusammenfahren. Und siehe, der mächtige alte Inquisitor geht zuckenden Mundes zur Tür, öffnet sie und sagt zu ihm, geh und komm nie wieder. Komm überhaupt nicht mehr. Niemals, niemals. Und er lässt ihn hinaus auf die dunklen, schweigenden Plätze der Stadt. Soweit die Parabel von Dostojewski. Bist du es? Hatte der Inquisitor darin gefragt. Und er hat die Antwort ganz genau gewusst. Ja, er ist es. Aber er ist damit nicht zufrieden gewesen. Er hat Jesus anders haben wollen. Beziehungsweise er hätte gewollt, dass Jesus schon damals ganz anders gewesen wäre. Er hätte ihn als einen starken Herrscher haben wollen, als einen, der sein Reich so aufbaut, dass die Menschen stets mit Brot versorgt sind und mit Wundern bei Laune gehalten werden. Brot und Spiele sozusagen, so wie es die römischen Kaiser gemacht haben. Aber diese Erwartung, die Dostojewski hier darstellt in der Figur des Großinquisitors, die gibt es ja immer noch. Und es sind nicht nur mächtige Kirchenfürsten, die darauf setzen. Auch ungezählte Gläubige sehnen sich danach. Aber genau das hat Jesus abgewehrt in der Versuchungsgeschichte. Das ist nicht sein Weg und das ist nicht sein Auftrag. Er hätte viel Erfolg damit haben können, wenn er als Brotkönig in die Geschichte eingegangen wäre. Aber das ist nicht das, was er der Welt bringen will. Und so brauchen wir auch heute diese Erinnerung. Jesus geht nicht auf in unseren Erwartungen. Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das hatte schon Johannes der Täufer gefragt, weil Jesus einfach nicht so war, wie er sich ihn vorgestellt hat. Als schwaches Kind in die Welt gekommen, als Esel schließlich, auf einem Esel schließlich in die Stadt Jerusalem eingeritten und dann ums Leben gekommen am Kreuz. Das ist der Weg Jesu, das ist seine Sendung, dass er kommt, um sich für uns Menschen aufzuopfern. Jesus macht uns nicht immer frei von allen Sorgen und Nöten. Jesus macht uns nicht alle Zeit satt und zufrieden. Aber er macht uns zu Kindern seines himmlischen Vaters. Und er macht den Weg frei, dass wir unser Leben mit Gott verbinden können und in ihm unseren Halt haben. Er macht uns frei dazu, dass wir ohne Schuld und ohne Sünde sein können. Du bist gekommen, uns zu stören, sagt der Großinquisitor. Das ist in dieser Parabel sicherlich eine scharfe Kritik an der Kirche zur Zeit von Dostojewski. Das ist vor allem die russisch-orthodoxe Kirche gewesen, aber er beschreibt sie hier ja in der Gestalt der römisch-katholischen Kirche. Aber es gibt für uns keinen Grund dazu, dass wir mit dem Finger auf die großen Kirchen zeigen. In einem methodistischen Gesangbuch, das ich habe, da gibt es dann auch die Republik The Church Triumphant, also die triumphierende Kirche. Und so wünschen wir uns das oft genug, dass wir als Kirche triumphieren, dass wir groß rauskommen, dass wir alle überzeugen. Jesus stört überall, wo er nicht in den festgefügten Rahmen unserer Erwartung passt. Einen leidenden Christus, den wollten schon die ersten Jünger nicht haben. Petrus hat sich ihm entgegengestellt und hat ihm gesagt, das geschehe dir ja nicht. Und Jesus hat darauf nur eine Antwort gehabt: Hinter mich. Die Nachfolge, das ist dein Weg. Nicht, dass du dich mir in den Weg stellst und verhindern willst, dass ich den Weg des Leidens für die Menschen gehe. Hinter mich. Auch in der Parabel von Dostojewski lässt Jesus sich nicht auf Diskussionen über seinen Weg ein. Er sagt ja überhaupt kein Wort, um den Großinquisitor zu überzeugen. Er gibt ihm nur einen Kuss. Aber was heißt schon nur? Das ist das Zeichen der Liebe. Das ist die Antwort, die Jesus gibt. Und das ist es, was er geben will. Die Liebe, die uns mit Gott versöhnt. Die steht am Anfang und am Ende seines Wegs. Amen.